Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag des Suvorov-Instituts in Wien. Mein Name ist Alexander Markowitz und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zum Vortragsthema Homo Deus oder Hybris, die transhumane Agenda der Globalisten. Und jedem von Ihnen sind sicher transhumanistische Themen oder Ideen in den letzten Monaten begegnet, seien es jetzt eben das Metaverse von Facebook oder das sogenannte Neuralink-Chip von Elon Musk, der jetzt gerade an Affen getestet wird. Aber auch allgemein so Themen wie Kryotechnik, wo man Menschen einfriert, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauen, oder allgemein dieses Thema der Singularität. Mit all dem und noch viel mehr habe ich mich gemeinsam mit einigen Freunden vom Metapol Verlag in der zweiten Ausgabe des neurechten Theoriemagazins Agro Europa beschäftigt, dessen leitender Redakteur ich bin. Und dementsprechend denke ich, ist das eine sehr gute Gelegenheit, um sich einmal allgemein mit diesem Thema des Transhumanismus zu befassen. Bitte weiter. Genau, bevor ich eben damit beginne, über das Thema vorzutragen, hier noch eine kleine Vorstellung von meiner Person. Wer mich nicht kennt, das bin ich eben 2018 bei der Anti-G7-Demo in München, G7-Sicherheitsgipfel, da eben auch mit einem Transparent Frieden mit Russland statt weiter in den Dritten Weltkrieg, Deutschland raus aus der NATO, NATO raus aus Deutschland. Eine Forderung, die leider nicht von ihrer Aktualität verloren hat, sondern auch jetzt nach 4 Jahren noch immer hochaktuell ist, eigentlich sogar noch aktueller, wo eben quasi die NATO damit begonnen hat, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen in der Ukraine. Und ja, zu meiner Person, also ich bin am 9.05.91 geboren, mittlerweile 30 Jahre jung und bin eben Mitglied der Wiener Akademischen Burschenschaft Olympia, komme also eigentlich eher so quasi aus der politisch rechten Richtung, wenn man so will, bin jetzt aber selber nicht so der klassische Rechte, sondern vertrete eigentlich die Ideen der sogenannten neuen Rechten aus Frankreich, die eben schon in den 60er Jahren damit begonnen hat, Ideen von links und von rechts zu synthetisieren auf der einen Seite und eben nach einem Weg gesucht hat, wie man zu den Wurzeln der eigenen Kultur zurückfinden kann. Deswegen auch dieser Name Kreis der großen französischen Denkfabrik. Sehe mich aber selber natürlich auch vor allem als Vertreter der vierten politischen Theorie nach Alexander Dugin, und ich erkläre jetzt dann auch gleich, warum er eben kein Neobolschewist ist und ähnliches. Und ja, bin eben darüber hinausgehend Historiker, wie bereits erwähnt, leitender Redakteur der Zeitschrift Agora Europa und auch Redakteur des Deutschen Stimme-Magazins, arbeite eben daneben als Autor und Übersetzer. Zum Beispiel habe ich mittlerweile 2 Bücher über die neue Rechte geschrieben und habe eben jetzt vor kurzem auch mittlerweile ein weiteres Buch übersetzt, nämlich Das große Erwachen gegen den Great Reset von Alexander Dugin. Und wenn man mich natürlich fragt, was mache ich eigentlich als Historiker, wo liegen meine Forschungsschwerpunkte, dann ist das eben auf der einen Seite die Ideengeschichte, also die Geschichte der großen Ideen und Konzepte, die unser Leben bestimmen, prägen und verändern. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sehr an der osteuropäischen Geschichte interessiert und vor allem eben an dieser Wechselwirkung quasi zwischen Westeuropa, Osteuropa oder besser gesagt eben Europa und Eurasien, könnte man sagen. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich eben auch einen quasi ganz eigenen Standpunkt, was dieses Thema Transhumanismus angeht. Warum habe ich dieses Bild gewählt? Dieses Bild stellt den Cyborg Sophia dar, also einen Roboter mit menschlichem Antlitz, der übrigens interessanterweise saudi-arabischer Staatsbürger geworden ist vor einiger Zeit. Würde man sich eigentlich gar nicht zu denken trauen, dass eben gerade so ein wahhabitischer Staat wie Saudi-Arabien gerade eben dieses Konzept des Transhumanismus fördert. Und das zeigt uns halt, dass der Transhumanismus wirklich nicht nur ein Phänomen ist, das eben auf den Westen beschränkt ist, sondern dass es etwas Globales ist. Also in Saudi-Arabien wird weiter daran geforscht, auch in Japan. Und natürlich der Schwerpunkt davon ist in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bitte weiter. Und bevor ich eben mit dem Vortrag beginne, möchte ich noch ein paar Worte zur Gliederung verlieren. Ich werde mit der Frage beginnen, was ist eigentlich dieser Transhumanismus und diese Vorstellung vom Mensch 2.0, die quasi prägend ist für diese ideengeschichtliche Richtung und wie man sie einordnen kann. Ich werde dann eben weitergehen zu den Maschinengöttern des Silicon Valleys und den Netzwerken der Transhumanisten und quasi so einmal das Epizentrum dieser geistesgeschichtlichen Richtung vorzustellen und zu zeigen, was das eigentlich für Konsequenzen für seine Entwicklung hat. Wer dann eben weitergehend zur Frage Homo Deus oder Hybris über die philosophischen Wurzeln des Transhumanismus, um zu zeigen, dass quasi diese Idee hinter dem Transhumanismus nichts ist, was erst mit dem 21. Jahrhundert oder mit Science-Fiction-Filmen in den 60er Jahren geboren worden ist, sondern dass das eigentlich eine sehr, sehr, sehr alte Vorstellung ist, die mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre zurückgeht. Werde dann weitermachen mit dem Bild des Welteneis, das eine zentrale Figur ist in vielen indoeuropäischen Kulturen und anhand dessen eben quasi die eschatologische Bedeutung des Transhumanismus erklären. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, und natürlich muss man sich immer vor Augen halten, dass wir nicht in einer quasi säkularen, gottlosen Welt leben, auch wenn das viele so gerne hätten, sondern dass eben das Sein und Werden des Menschen eben sehr wohl von Gott bestimmt wird und dass es natürlich auch gewisse Konsequenzen hat, wenn sich der Mensch von Gott abwendet. Und das werde ich dann in dem Kapitel erklären und werde dann abschließen mit einem Vorschlag quasi, wie wir aus der Postmoderne ausbrechen können. Bitte weiter. Genau. Wenn wir zum Transhumanismus kommen und was er eigentlich ist, dann denke ich, ist es immer interessant, sich anzusehen, was für Menschen stehen da dahinter. Der Transhumanismus als weltweite Bewegung ist natürlich nichts, was man alleine auf drei Menschen reduzieren kann, aber ich denke, es ist interessant, sich einmal drei Gesichter anzusehen. Ich glaube, jeder hier in diesem Raum kennt zumindest einen von diesen drei Herren. Ganz links haben wir jemanden, der vor allem durch die Corona-Pandemie wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, aber ich denke, jeder, der einen sogenannten Personal Computer bei sich stehen hat, hat zumindest ein Windows-Betriebssystem drauf, oder die meisten, der viele davon eben Bill Gates hier zu sehen, hat sich eben im Zuge der Corona-Impfprogramme weltweit eben besonders hervorgetan, ist auch sehr oft in deutschen Talkshows aufgetreten und ist quasi auch ein starker Verfechter dieser transhumanistischen Ideologie, der darüber nachdenkt, wie können wir den Menschen weiterentwickeln in seinen Augen, wie kann man ihn modifizieren und verändern. Und der Mensch hier in der Mitte wiederum, der ist dann so mehr das diabolische Gesicht des Transhumanismus, der leider auch sehr viel bekannt sein wird, das ist nämlich Jeffrey Epstein, eben berühmt geworden unter Anführungszeichen durch seine Verbindungen in die amerikanische Politik und natürlich vor allem ist er mittlerweile, oder besser gesagt, er war der bekannteste Kinderschänder der Welt, hat eben auf den Jungferninseln eine eigene Insel besessen, wo er junge Mädchen vergewaltigen hat lassen und das wahrscheinlich im Zusammenspiel mit einigen westlichen Geheimdiensten gemacht hat. Er hat eben auch enge Verbindungen zum Beispiel zu Bill Clinton unterhalten, der auch öfters auf seiner Insel zu Gast war, aber auch Bill Gates war hier öfters dort. Und Epstein wiederum ist ein gutes Beispiel für die eugenischen Motivationen hinter dem Transhumanismus. Also er selbst hatte eben diese Idee, dass da quasi so eine Ranch, so ein Landstück eingerichtet wird, wo er dann seine Gene, die natürlich besonders wertvoll sind, eben mit möglichst vielen Frauen quasi kreuzen soll. Das war so sein letztes großes Projekt, aber im Allgemeinen hat er sich eben Gedanken darüber gemacht, wie man quasi den Menschen genetisch verbessern kann, und das ist dann auch wiederum ein Teilgebiet des Transhumanismus. Und der letzte Mann hier, ganz rechts, das ist Raymond Kurzweil. Das wird wahrscheinlich derjenige sein, den die wenigsten hier kennen, aber der mitunter wahrscheinlich einer der bedeutendsten von diesen drei Männern ist. Er ist nämlich der Chef der technischen Entwicklung bei Alphabet, oder besser gesagt Google, weil Alphabet ist der Mutterkonzern, Google ist eigentlich nur eine Tochterfirma davon, und als solcher hat sich dieser Mann vor allem dadurch herausgetan, dass eben ja, sich eben Gedanken über die sogenannte Singularität gemacht hat. Was ist die Singularität? Das ist in den Köpfen der Transhumanisten der Punkt, an dem quasi der Fortschritt schlagartig abhebt und ein großes Internet aller Dinge entsteht, das quasi alle Lebewesen sogar im Universum miteinander vereinen und vernetzen soll. Aber grundsätzlich geht es natürlich bei der Singularität zunächst einmal darum, wann wird eben dieser Punkt erreicht, an dem es ein Roboter schafft, den sogenannten Turing-Test zu passieren. Und der Turing-Test ist eben darauf ausgelegt, quasi eine künstliche Intelligenz zu identifizieren, die genauso intelligent, wenn nicht intelligenter ist als ein Mensch. Und die Voraussetzung dafür ist eben, dass sie quasi diese Antworten beantworten kann, ohne dass ein Mensch unterscheiden kann, war das jetzt ein anderer Mensch oder ein Roboter. Also hier geht es eben bei dem Transhumanismus vor allem um diesen Glauben an die Notwendigkeit und Machbarkeit der technischen Modifizierung des Menschen. Und am Ende dieses Prozesses steht natürlich die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Das heißt, der Mensch soll nicht mehr Mensch bleiben und nicht mehr die Maschine quasi nur eine Schöpfung des Menschen, sondern soll eben zu einer Art Symbiose führen, eben zu einem sogenannten Menschen 2.0, der eben dem vorigen Menschen quasi nicht mehr gleicht, sondern der dann wohl am ehesten diese Vorstellung vom Übermenschen durch Friedrich Nietzsche nahe kommt, der sich dann eben zum Menschen verhalten soll, wie quasi der Mensch zum Affen. Also so eben diese sozialdarwinistische Vorstellung. Aber wir haben eben auch diese Ideen des Transhumanismus eben, wie schon vorher erwähnt, in der Kryotechnik, in diesem Glauben, dass man quasi einen Menschen oder zumindest sein Gehirn, seinen Kopf eben so lange einfrieren kann, bis man dann quasi ein Mittel gefunden hat, um das ewige Leben zu ermöglichen oder eben eine Verschmelzung mit der Maschine. Da gibt es in den USA eben einige Firmen, die sich alleine damit beschäftigen. Es gibt sogar berühmte Persönlichkeiten, die das mit sich haben machen lassen. Walt Disney zum Beispiel, von dem die Disney-Filme sind, ist eben so jemand, der sich einfrieren hat lassen. Genau, und es geht eben hier, wie gesagt, um diese, auch die Vorstellung des ewigen Lebens, dass man halt wirklich die Grenzen des Menschen überwindet. Deswegen natürlich eben auch der Begriff Hybris, um eben quasi aus diesem Menschsein, das von den Transhumanisten vor allem als Hindernis betrachtet wird, als Eingrenzung, ausbrechen zu können. Und das führt uns dann eben über die Biotechnologie sogar dazu, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man quasi den Menschen zum Beispiel nicht nur genetisch modifizieren kann, sondern wie man ihm zum Beispiel auch Adleraugen verpassen kann oder die Fähigkeit unter Wasser quasi zu atmen oder ein Tauchgerät etc. Und das wiederum geht dann eigentlich schon über den Transhumanismus hinaus und führt uns dann zum Posthumanismus. Bitte die Mobiltelefone auf lautlos stellen. Danke. Genau, und diese Vorstellung des Posthumanismus führt dann eben wirklich dazu, dass es auch nicht nur um ein Wesen geht, das noch irgendwie dem Menschen ähnlicht, sondern um wirklich quasi Lebewesen zu erschaffen, die über den Menschen hinausgehen und etwas ganz Neues sind. Und ein berühmtes Beispiel dafür ist natürlich der sogenannte Cyborg. Wir haben vorher die Sophia gesehen, eben diesen Roboter, der jetzt einmal nur ein Roboter ist und der eben frei nach Donna Haraway vor allem bedeutet, dass man den Menschen von seinen eigenen biologischen Grenzen emanzipieren können soll, dass der Mensch dazu in der Lage sein soll, viel intelligenter zu sein, als er es jetzt ist, dass er eben, wie gesagt, dazu in der Lage sein soll, unverwundbar zu sein oder aber eben einfach Fähigkeiten zu entwickeln, die über seine Grenzen hinausgehen. Und dementsprechend hat man hier ein Spannungsfeld von einfachen Modifikationen am Menschen unter Anführungszeichen, dass eben quasi auch einzelne Körperteile ausgetauscht werden gegen leistungsfähigere Prothesen zum Beispiel. Und das geht dann hin sogar bis zu dieser Vorstellung vom Ghost in the Shell, quasi vom Geist in der Maschine dann, wo dann sogar das eigene Bewusstsein oder die Seele, je nachdem wie sich das diese Transhumanisten vorstellen, quasi auf eine Computercloud hochgeladen werden soll, auf einen Server, um es dann eben quasi in eine Maschine dann wiederum verpflanzen zu können. Bitte weiter. Genau, und die Frage ist natürlich, wo kommen diese ganzen Ideen her oder wo werden sie heute eben vor allem verfolgt? Und dieses Bild hier stellt das sogenannte Silicon Valley dar, das Silizium-Tal. Man könnte aber auch sagen, es ist einfach nur ein Hügelkamm. Bitte weiter. Und ja, wenn man sich natürlich so ansieht, welche Firmen dort ihren Sitz haben, dann sehen wir hier zum Beispiel links im Bild dieses futuristische Gebäude in Form eines Rings. Das ist interessanterweise das Hauptquartier von Apple zum Beispiel. Also jeder, der ein iPhone hat oder einmal einen iPod gehabt hat oder ein MacBook, das kommt quasi federführend von dort. Aber es sind eben auch andere große Firmen dort ansässig, nicht zuletzt eben auch Google ist dort eben sehr stark vertreten. Und das führt uns natürlich zum Silicon Valley und diesen Maschinengöttern und ihren Netzwerken. Wie gesagt, vor Ende des Zweiten Weltkriegs war das Silicon Valley noch eben noch nicht dieses Siliziumtal, das es heute ist, sondern damals hat man dort noch Obst angebaut, vor allem Äpfel. Aber durch die Förderung des amerikanischen Militärs und insbesondere die Universität Stanford, die dort ihren Hauptsitz hat, ist eben dieses Silicon Valley mittlerweile von einem Hügelkamm zum Technologiezentrum der Welt geworden. Das war natürlich eben auch militärisch motiviert, Stichwort ARPANET, dieser quasi Urvater des Internets, war natürlich ein großes Projekt des amerikanischen Militärs, um eben vor allem Informationen schneller austauschen zu können. Und das ist eben auch unter anderem in Stanford weiterentwickelt worden. Aber was eben sehr interessant ist, gerade in Stanford sind eben viele dieser heutigen großen Startup-Firmen, sei es jetzt eben Google, Apple und andere, sind eben gerade von dort aus massiv gefördert worden. Und mittlerweile wird eben diese Universität sogar vorgeworfen, dass sie ihre eigenen Studenten nicht mehr so sehr darauf hintrimmen sollen, einen Abschluss zu bekommen, sondern vielmehr eine eigene Firma zu gründen. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, der uns zum Erfolg dieses Silicon Valleys führt. Der Grund natürlich dafür, warum gerade dort so viele große Firmen quasi entstehen oder aus der Taufe gehoben werden, liegt einfach daran, dass eben über die Vermittlung der Universität Stanford natürlich viele amerikanische und internationale Kapitalgeber dort regelmäßig an eigenen Veranstaltungen zur Lukrierung von Wagniskapital teilnehmen. Und die leben dort quasi nach der Vorstellung, dass wenn sich 10 Firmen vorstellen, die schauen, dass sie möglichst alle 10 davon fördern, auch wenn sie wissen, dass 9 wahrscheinlich davon Totalausfälle sind, weil wenn sich unter den 10 Firmen nur das nächste Google befindet oder ein nächstes Apple, dann sind quasi diese ganzen Investitionen gerechtfertigt. Und das ermöglicht quasi die Erfolgsgeschichte von diesem Netzwerk vor Ort. Das funktioniert eben nicht so, dass man dort quasi einfach anrufen kann und dann hat man dort die Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten, sondern wie eben auch unser Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz bewiesen hat, ist es eben absolut notwendig, dort persönlich vorstellig zu werden und sich mit den Menschen bekannt zu machen und quasi in dieses soziale Netzwerk des Silicon Valley vor Ort einzutauchen. Und er hat zum Beispiel dort Kontakte zu Peter Thiel geknüpft, der eben eher quasi zu diesem, ja, wenn man so will, rechten Flügel der Transhumanisten gehört und eben hier Sebastian Kurz unter seine Fittiche genommen hat. Also nur um kurz aufzuzeigen, wie quasi diese Verknüpfungen funktionieren. Und was eben auch interessanterweise mittlerweile im Silicon Valley angesiedelt ist, das ist die sogenannte Singularity University. Und diese Singularitätsuniversität hat sich eben genau dem Erreichen dieses Ziels der Singularität verschrieben, nachdem die Transhumanisten streben. Und wir haben vorher über Raymond Kurzweil gesprochen, der ein eigenes Buch nur zu diesem Thema verfasst hat, eben mit dem Titel The Singularity is Near. Und der geht eben davon aus, dass dieser Punkt, wo eben die maschinengestützte künstliche Intelligenz, die KI, die menschliche Intelligenz überholen wird, dass das eben im Jahr 2045 passiert. Und ab dann soll eben quasi der Fortschritt ja exponentiell abheben und wir uns quasi in kürzester Zeit in einer anderen Welt befinden. Das ist so der Hintergrund hinter dem Denken dieser Maschinengötter. Und hier sehen wir zum Beispiel ein Global Summit, genau dieser Singularity Universität, die eben auch von, bitte kurz, danke, die eben auch von vielen großen weltweit agierenden Unternehmen gesponsert wird, wie zum Beispiel Deloitte. Bitte weiter, danke. Und somit sei nun einiges einmal einführend gesagt quasi zum Transhumanismus an sich und den Denkern, die dahinter stehen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wer sind eigentlich die philosophischen Väter, die den Transhumanismus überhaupt erst möglich gemacht haben? Weil wenn man sich eben jetzt die Bücher von Raymond Kurzweil durchliest oder Bill Gates, das sind natürlich alles große Unternehmer, unter Anführungszeichen teilweise eben natürlich auch große Erfinder in ihrem jeweiligen Bereich, aber es sind eben keine Philosophen. Das heißt quasi, die Gedankengebäude dahinter sind nicht von ihnen erdacht worden, sondern von anderen Menschen. Hier sind jetzt zwei Herren, die wahrscheinlich die wenigsten bis niemand in diesem Raum kennen. Auf der einen Seite Gilles Deleuze und Félix Guattari, die zwei Väter oder sagen wir so die zwei bedeutendsten Vertreter in Europa des postmodernen Denkens und der postmodernen Philosophie. Man könnte sie, und die eben die sogenannte schizophrene Revolution aus der Taufe gehoben haben, bitte weiter. Und zwei der aktuellsten Vertreter der philosophischen Strömung hinter dem Transhumanismus sehen wir auf der einen Seite Graham Harman, der in Kalifornien Architektur unterrichtet, auf der einen Seite, aber auch Philosoph ist, und auf der anderen Seite Quentin Mellersou, wiederum ein Franzose, die eben beide mit der sogenannten ideengeschichtlichen Strömung der objektorientierten Philosophie bzw. des spekulativen Realismus zu tun haben. Die Hauptvertreter hinter transhumanistischen Gedanken sind natürlich andere Populärphilosophen. Viele von uns werden Yuval Noah Harari kennen, sein israelischer Historiker, der unter anderem auch einer der Chefberater von Klaus Schwab ist und vor kurzem verkündet hat, dass eben die Entwicklungen des Transhumanismus und natürlich die neueste Covid-Impfung uns dahin geführt haben, dass der Mensch selbst hackbar wird, quasi über die Kenntnis natürlich des Genoms, aber eben auch über neue Impfstoffe, dass man ihn quasi dadurch verbessern kann. Klaus Schwab wird natürlich vielen ein Begriff sein über seinen Begriff des Great Reset, Chef des Weltwirtschaftsforums, wahrscheinlich quasi des größten westlichen Debattierclubs und des einflussreichsten, der eben unsere Welt in eine Weltstaat verwandeln will unter Ägidie des Liberalismus und Materialismus. Aber was eben auf Yuval Noah Harari zurückgeht, ist diese Vorstellung des Homo Deus, eben des Menschen, der seine Grenzen überwinden und selbst zu Gott werden soll. Und das führt uns natürlich auch, wie bereits vorher erwähnt, zu Raymond Kurzweil mit seiner Idee der Singularität und des Internets aller Dinge, das eben quasi zu so einer Art Gottersatz werden soll, wo eben alle Informationen gespeichert sind, auf die dann alle zurückgreifen können. Und natürlich in einer idealen Welt soll das dann die gesamte Menschheit bereichern. Aber wenn man sich eben genau diese Menschen aus dem Weltwirtschaftsforum eben genau anhört, aber auch ihre Berater, dann ist ganz klar, dass der Transhumanismus und auch der Posthumanismus beides Elitenideologien sind, denen es einfach nur darum geht, eine Elite von Menschen, die eben jetzt schon versucht, Gott zu spielen, eben quasi wirklich zu gottgleichen Wesen zu machen. Genau, und dementsprechend kann man sagen, dass es eine Entwicklung ist, die vom Silizium-Tal im Silicon Valley zum Silizium-Menschen führen soll, der eben durch Implantate verbessert wird, der eben sein Menschsein schrittweise aufgibt, um eben in der Virtualität aufzugehen, Stichwort Metaverse, das eben eigentlich ein kompletter Ersatz der realen Welt werden soll, wo man sich dann zum Beispiel mit seinen Arbeitskollegen nicht nur im Büro trifft, sondern man dreht dann entweder den Computer auf oder setzt die Virtual Reality Brille auf den Kopf, um dann quasi das Metaverse zu betreten, um dann dort seine sozialen Kontakte zu pflegen, um dort dann Kleidung zu kaufen für seinen virtuellen Avatar, den man eben beliebig gestalten kann. Das heißt, das sind wirklich alles Entwicklungen, denen es jetzt nicht um die Verbesserung dieser Welt geht, sondern die eben ganz stark nach einer Scheinwelt streben, eben der Virtualität. Und das führt uns dann auch gleich weiter zum nächsten Punkt. Genau, den Wurzeln dieses Denkens, weil das hat natürlich nicht erst, wie bereits erwähnt, mit der Postmoderne begonnen, sondern eigentlich hat eben dieses sich Loslösen von der Schöpfung bereits in der Moderne begonnen. Und der wichtigste Denker, der eben damit in Verbindung steht, ist eben René Descartes, der diese Vorstellung entwickelt hat der Subjekt-Objekt-Trennung, eben mit seinem modernistischen Gottesbeweis, ich denke, also bin ich. Und das trennt dann natürlich die Schöpfung einerseits in die Subjekte, quasi die Menschen, und dann auf der anderen Seite in die Objekte, über die man eben komplett beliebig verfügen kann. Und stellt eben, wie gesagt, die Einheit der Welt in Frage. Das hat dann die Entwicklung der Moderne und des Kapitalismus an sich vorangetrieben. Was passiert in der Moderne? In der Moderne wird diese Idee einer von Gott geschaffenen Welt, der Schöpfung, abgelehnt und stattdessen die Welt quasi als reines Gestell betrachtet. Das heißt eben als etwas, das dem Menschen zur Verfügung gestellt wird, um das mit Martin Heidegger auszudrücken. Und über dieses zur Verfügung Gestellte kann der Mensch beliebig verfügen. Das führt aber nicht nur dazu, dass sich der Mensch eben von Gott abwendet oder allgemein gesprochen vom Einen bei Platon und eben von den Ideen, das heißt eben von jeglicher Transzendenz, und er wendet sich eben der reinen Realität zu, die quasi eben von ihrem Schöpfer getrennt wird. In der Literaturwissenschaft gibt es eben diesen Begriff vom Tod des Autors zum Beispiel Und wenn man das eben philosophiegeschichtlich umlegt, kann man eben eigentlich sagen, dass die Moderne genau diese Abwendung von Gott an sich darstellt und diese Zuwendung auf die Dinge. Deswegen haben wir eben zum Beispiel in der modernen Wirtschaftsform des Kapitalismus auch keine Idee mehr vom Gemeinwohl und davon zum Beispiel, wie man die Welt so gestalten kann, dass man am ehesten der Schöpfungsidee entspricht, beziehungsweise der Botschaft der Bibel, sondern man hat eben jetzt hier nur noch mal die Vorstellung, wie man möglichst schnell und möglichst effektiv Güter anhäufen kann. Und das ist eben eigentlich eine Vorstellung, die den traditionellen Menschen und auch den traditionellen Wirtschaften, dass es eben so bis ins 17. Jahrhundert gegeben hat, vollkommen widerspricht. Sondern hier haben wir jetzt plötzlich ein Menschen- und Wirtschaftsbild, das sich quasi nur auf das Hier und Jetzt konzentriert und auf die massive Anhäufung von Gütern. Und dementsprechend haben wir dann eine weitere Radikalisierung in der postmodernen Philosophie, die dann eben gemeint hat, ja, die Moderne ist nicht modern genug. Und es gibt eben zum Beispiel zwar eine Subjekt-Objekt-Trennung, aber eben dieses rational denkende Subjekt, das ignoriert jetzt vielleicht Gott und versucht nur alles anhand der Naturgesetze zu erklären, aber im Endeffekt ist diese Vernunft eine Diktatur. Also Deleuze und Guattari gehen sogar so weit eben vom sogenannten Hitlerismus des Hirns zu sprechen, dass eben quasi seine Diktatur über die Organe ausübt. Und dementsprechend sagen die postmodernen Denker, ja, also die Moderne hat zwar eben versucht, diese traditionelle Weltsicht zu zerstören, dieses auf Gott zentrierte Denken, aber sie ist nicht weit genug gegangen. Sie war nicht radikal genug und genau das müssen wir jetzt umsetzen. Und wie nimmt jetzt die Postmoderne die Moderne wahr? Also wie gesagt, wir haben hier dieses vernunftzentrierte Subjekt in der Moderne und die Postmoderne sagt, nein, wir müssen die Vernunft hinter uns lassen, wir müssen vielmehr dieses Patriarchat, dieses patriarchale Weltbild zerstören. Und nachdem eben quasi das Patriarchat vor allem durch die Paranoia gekennzeichnet wird, als psychische Krankheit, müssen wir eine schizophrene Revolution starten, die dann wiederum weiblich konnotiert sein soll und genau diese männliche Vernunft, das Subjekt, zerstören muss. Und sich wiederum dem Objekt, eben den Dingen, die wir eben schon vorher gehabt haben, Stichwort Kapitalismus, eben stärker zuwenden muss. Und das bedeutet natürlich die Abschaffung des Subjekts, das heißt, das Subjekt an sich muss verschwinden, der vernunftgetriebene Mensch. Und eben, um mit Melasur zu sprechen, muss man sich einem sogenannten spekulativen Realismus zuwenden, der sich auch Gedanken darüber macht, was ist eigentlich mit allen anderen Wesen oder Dingen, die eben nicht in der klassischen Ontologie abgebildet werden. Bitte kurz. Abgebildet werden. Was ist zum Beispiel mit den Steinen? Haben die nicht vielleicht auch eigene Vorstellungen und Gedanken? Was ist zum Beispiel mit den einzelnen Organen des Körpers, mit den Fingern, mit den Augenlidern, mit den Lippen, haben die vielleicht eigene Bedürfnisse, die quasi eben über das Gehirn hinausgehen. Und dementsprechend ist es auch ein Graham Harman, der in seiner objektorientierten Ontologie dafür plädiert, dass man sich genau auf diese Dinge zuwenden muss. Und der eben sagt, ja, eigentlich der Grund dafür, warum quasi unser ganzes Denken eben vom Dasein nach Martin Heidegger dominiert wird, eben von dem Sein, das an einen bestimmten Ort gebunden wird und warum wir uns nur mit Menschen beschäftigen, der liegt einfach daran, weil wir die Dinge komplett ausblenden. Aber wir müssen uns eigentlich darauf konzentrieren, genau dieses Dasein zu zerstören und mehr darüber lernen, quasi was eigentlich unsere innersten, verborgensten Triebe sind, quasi was unter dem Menschen als Subjekt eben noch vorhanden ist. Hier haben wir auch bei Deleuze und Guattari diese Figur des Rhizoms, das eben ein Wurzelgeflecht ist, das eben unter der Erde wurzelt. Und dementsprechend muss es eben quasi eine Wende geben, weg vom Subjekt hin zum Objekt. Und das Subjekt soll komplett verschwinden. Danke. Und das führt uns natürlich eben zu der Frage, was ist eigentlich die Bedeutung dieses Transhumanismus und dieser objektorientierten Philosophie für die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Dazu eben, wie gesagt, eine berühmte Figur aus dem indoeuropäischen Denken, nämlich das sogenannte Weltenei, das die Welt, der sich eben nämlich genau Gedanken darüber gemacht hat, quasi über diese Abkehr von Gott und was das für Konsequenzen für den Menschen hat. Und seiner Meinung nach besteht eben die traditionelle Gesellschaft darin, dass genau dieses Weltenei nach oben hin geöffnet ist. Dass sich der Mensch Gott zuwendet, dass er nach seinen Geboten lebt und dementsprechend die Welt auch für die Einflüsse Gottes offen hält, für das Wirken von Wundern zum Beispiel, und dass das Ei aber wiederum nach unten hin geschlossen ist. Das heißt, dass eben die Hölle, die Unterwelt keinen Einfluss auf den Menschen haben soll. Und in traditionellen Gesellschaften, zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich, haben wir diese Figur des Katechon, auch in der Gestalt quasi des römischen Kaisers, der eben auf Erden herrscht, um quasi den Teufel davon abzuhalten, selbst auf der Welt zu herrschen. Und der quasi als Stellvertreter für Jesus regiert, solange bis eben Jesus wieder auf die Erde kommt und eben den Kampf gegen den Antichristen gewinnt. Was passiert aber eben beim Übergang von der Tradition zur Moderne? Dieses Weltenei wird nach oben hin abgeschlossen. Wir leben dann in sogenannten säkularisierten Gesellschaften, die eben keinen Gottesbezug mehr haben, keinen Bezug zur Transzendenz und wo quasi der Mensch für sich selbst zum Maß wird. Wo er dann eben diese berühmten Grenzen, die eigentlich das menschliche Leben auch definieren, wo er die komplett außer Acht lässt und damit eben beginnt, sie zu überschreiten. Wie zum Beispiel in der modernen Naturwissenschaft, die sich eben natürlich damit beschäftigt hat, wie der Mensch quasi selber in die Schöpfung eingreifen kann und wie er diese Schöpfung auch verändern kann. Und was dann eben bei dem Übergang zur Postmoderne passiert, das ist nämlich sehr interessant. Da ist nämlich das Ei weiterhin nach oben abgeschlossen, aber es wird quasi nach unten hin geöffnet. Eben für diese Einflüsse der Hölle, der Dämonen, des Teufels. Und dementsprechend kann man natürlich sehr viele Phänomene dieser postmodernen Philosophie sehr schön erklären. Also wir haben hier auf der einen Seite natürlich die Idee des Rhizoms, des Wurzelgeflechts, das quasi eben in der Erde wurzelt und der Mensch wird eben nicht mehr vom Himmel beeinflusst, sondern eben quasi aus der Hölle. Eben auch mit dieser Idee, dass der Mensch all seinen Trieben folgen soll, dass er quasi sein Gehirn als logische Instanz möglichst ausschalten soll. Und diese Vorstellung ist interessanterweise in traditionellen Mythen, aber auch generell in Religionen sehr stark vertreten. Also René Guénon zum Beispiel spricht jetzt eben von der Postmoderne als Parodie der Tradition. Wer sich zum Beispiel eben schon einmal mit diesen ganzen satanistischen Kulten beschäftigt hat, merkt zum Beispiel, dass es da immer um eine Parodie des Christentums geht, dass man das Kreuz umdreht, dass man schwarze Messen feiert etc. Aber wir haben natürlich eben auch die Vorstellung der Endzeit, des Kali Yuga zum Beispiel, auch in der hinduistischen Mythologie. Und da ist eben ganz zentral diese Idee des falschen Erlösers, dem vorgibt quasi der Erlöser zu sein, aber es nicht ist, sondern eben quasi auf Geheiß der Hölle handelt. Und im Christentum haben wir natürlich diese Vorstellung des Teufels als gefallenen Engel, der eben sowohl eine quasi engelshafte Dimension hat, als eben auch dieses Dämonische. Aber wir haben natürlich vor allem diese Idee des Antichristen, der eben auf die Welt kommt, um quasi den Menschen in die Irre zu führen, fehlzuleiten. Im Islam gibt es eben hier die Figur des Dajjal. Im Judentum haben wir den Erev Rav. Und das sind eben alles quasi Indizien dafür, dass natürlich diese Personen, die quasi dieser Strömung des Transhumanismus anhängen, beziehungsweise eben Philosophien vertreten, die eben genau denen den Boden bereiten, dass das eben nicht diese Erlöser sind, als die sie sich aufspielen, sei es jetzt eben ein Bill Gates, eine Greta Thunberg oder aber eben auch zum Beispiel ein Raymond Kurzweil, sondern dass sie eigentlich genau das Gegenteil dessen sind, eben weil sie die Vorstellung davon vertreten, dass wir eben genau die Schöpfung überwinden sollen, dass wir unsere eigenen Schöpfer werden sollen und eigentlich das, was Gott erschaffen hat, zerstören sollen. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, wie kann man da jetzt eigentlich wieder rauskommen, wie kann man quasi diese Mitternacht, in der wir uns befinden, oder besser gesagt eigentlich die Hölle, weil was ist die Hölle? Die Hölle ist der Verlust der eigenen kulturellen, geschlechtlichen, völkischen Identität, das heißt quasi, und natürlich auch der religiösen Identität vor allem, das heißt, das ist eigentlich die Abknüpfung oder Abtrennung des Menschen von all dem, was ihn eigentlich zum Menschen macht. Und ein Beispiel natürlich für ein Staatswesen, das sich versucht hat, genau diese Entwicklung zu widersetzen, war jetzt zum Beispiel auf West- und Mitteleuropa bezogen das Heilige Römische Reich. Bitte weiter. Das sich eben genau als Katechon verstanden hat, das heißt eben als Aufhalter dieser teuflischen Mächte. Und es ist wahrscheinlich jetzt kein Zufall, dass genau mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches eben auch die Moderne in Europa eben durchschlagend am Boden gewonnen hat. Was haben wir also jetzt in der Postmoderne? Wir haben eigentlich eine Spannung zwischen dem radikalen Subjekt, das heißt eben dem innersten Menschen. Man unterscheidet eben hier da zwischen drei Dimensionen des Menschen, quasi zwischen dem äußeren Menschen, das sind eben die Triebe des Menschen, seine tierischen Bedürfnisse. Dann gibt es eben dann den inneren Menschen, das ist dann der Geist, der Verstand, der quasi auch logisch waltet. Und dann haben wir eben den innersten Menschen, das ist unsere Seele oder das, was eigentlich die Griechen dann Nous genannt haben, in unserem Inneren. Und was eben so interessant ist an dieser gegenwärtigen Situation, dass der Mensch eigentlich schon seit Beginn der Moderne nur auf das Äußere fokussiert wird. Das heißt, er wird eigentlich komplett abgelenkt von dieser inneren Dimension und stattdessen eben nur auf die Dinge ausgerichtet, auf die Materie, aber eben nicht auf sein Innerstes und vor allem nicht auf seine Seele, wo er eben diese Verbindung natürlich auch zu Gott hat. Wie können wir da rauskommen? Also ich denke, ein wichtiger Punkt hier besteht in der Wiederentdeckung unserer eigenen Geschichte und Tradition, auch in der Wiederentdeckung der Transzendenz, unserer Verbindung zu Gott und nicht zuletzt eben auch in der Gemeinschaft und in der Überwindung der Gesellschaft. Das heißt, der Mensch muss sich wieder eigentlich dessen bewusst werden, was er überhaupt ist und aus dieser Vorstellung herauskommen, dass er nur ein einzelnes Individuum ist, das eigentlich gar keine Verwurzelung besitzt oder keine Bindungen, sondern muss sich eben wieder dieser Gemeinschaftsbindungen bewusst werden. Politisch gesehen bedeutet das natürlich, dass wir das Primat der Kultur über die Politik erkennen. Das heißt, Parteipolitik hat auch seine Wurzeln, die kommt nicht plötzlich von heute auf morgen auf den Tisch. Fridays for Future ist nicht quasi von alleine entstanden, sondern da hat es natürlich Denker davor gegeben, die in diese Richtung gewirkt haben. Zum Beispiel der Bericht des Club of Rome 1980, wo über die Grenzen des Wachstums gesprochen worden ist, die eben quasi im Wesentlichen der Grundstein dieser malthusianischen und menschenfeindlichen Ideologie sind. Und dementsprechend müssen wir uns vor allem kulturell betätigen und damit beginnen, auch wieder Kulturpolitik zu machen, um überhaupt erst wieder eine andere Politik möglich werden zu lassen. Weil, wie wir sicher auch jetzt an der letzten Regierungsbeteiligung einer vorgeblich rechten Partei wie der FPÖ gesehen haben, bringt es halt einem relativ wenig, in eine Regierung zu gehen, mit dem Versprechen, die Gesellschaft zu ändern, wenn man selber keine Ideen dazu hat, wie das denn eigentlich wirklich möglich ist. Und das bedeutet natürlich nicht nur quasi eine schöpferische positive Tätigkeit, sondern eben auch eine zerstörerische, nämlich die Dekonstruktion der modernen und postmodernen Denkmuster in unserer Gesellschaft. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Alternative zur jetzigen Gesellschaft zu erdenken, sondern auch die jetzige Gesellschaft in ihren geistigen Grundlagen zu zerstören und zu vernichten. Und warum ist das wichtig? Ich glaube, jeder, der sich mit diesen Ideen des Transhumanismus jetzt auseinandergesetzt hat, aber nicht nur mit dem, sondern eben auch mit der Genderpolitik zum Beispiel und mit dieser Vorstellung der Zerstörung jeglicher Gemeinschaft, der weiß, dass das alles Entwicklungen sind, dass wenn man die wirklich durchzieht, die zum Ende des Menschen führen. Das heißt, es ist eigentlich ein riesiger Todeskult, also das, was die westliche Gesellschaft in Summe darstellt, und dementsprechend ist es wichtig, genau diesen Todeskult zu zerschlagen und zu überwinden. Das bedeutet natürlich eine Ablehnung des Fortschritts, so wie er uns heute eben propagiert wird, als quasi heilsame Idee und Vorstellung, die alle Probleme überwinden kann und alles besser machen kann. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man von heute auf morgen jegliche Technik begraben soll und sich davon abwenden, aber dass man eben zunächst einmal verinnerlicht, dass jede technische Entwicklung und die Umsetzung davon eben auch gesellschaftspolitische Konsequenzen hat. Das heißt, wir müssen eben hier dieses Verhältnis zur Technik wirklich neu denken und uns natürlich eben auch überlegen, inwiefern gerade diese virtuellen Welten und diese Flucht in die Realität nicht in gewisser Weise auch eine Art von Todestrieb darstellt. Genau, und dann zum Menschenbild ist eben zu sagen, also wir haben jetzt den Transhumanismus kennengelernt, der den Menschen eben vor allem als Mängelwesen sieht, das sich eben unbedingt verbessern muss, Also wir haben natürlich quasi linke Utopien und Vorstellungen, wie beispielsweise den Kommunismus. Hier dieser Transhumanismus ist definitiv, wenn man das jetzt nach den Kategorien der Moderne sieht, eine rechte Utopie, eine rechte quasi Heilsvorstellung, den Streben nach einem neuen Menschen, nämlich quasi nach einem Menschen, der sich selbst in der Maschine überwindet. Und dementsprechend ist es, denke ich, hier dem das traditionelle Menschenbild entgegenzusetzen, dass den Menschen vor allem als Teil der Schöpfung begreift und eben als Ebenbild Gottes, das eben kein Mängelwesen ist, aber es ist eben sowohl zum Guten wie zum Bösen fähig. Und da ist es hier eben wirklich wichtig, wie überhaupt diese Vorstellung in den Köpfen der Menschen zu verbreiten. Nicht nur, dass der Mensch sowohl zum Guten als auch zum Bösen fähig ist, sondern dass der Mensch eben auch aktiv eine Gesellschaft dahingehend verändern kann, dass sie eben entweder gut ist oder aber auch böse. Und in diesem Zusammenhang wäre natürlich eine Hinwendung zu Gott und zur Transzendenz überhaupt einmal eine Grundlage dafür, dass die Gesellschaft selbst wieder gut werden kann. Wenn ich eine Gesellschaft hingegen nur auf Gier aufbaue, auf einen Kampf aller gegen aller und auf dieser Vorstellung davon, dass der Mensch seine eigenen Wurzeln zerstören muss, dann ist es natürlich klar, dass diese Gesellschaft eben nur zum Bösen streben kann. Abschließend kann man also sagen, wie können wir aus der Postmoderne ausbrechen, indem wir uns eben von der Hybris abwenden, von der Überwindung der menschlichen Grenzen und eben zum Maß zurückkehren. Und diese Rückkehr zum Maß bedeutet eben nicht nur eine Zügelung des Konsums und eine Abkehr von diesen Bestrebungen, dahingehend selbst Gott zu werden, sondern eben auch zum Beispiel, dass man sich wieder Grenzen setzt in allen Bereichen des Lebens, aber dass man zum Beispiel auch Staaten wieder Grenzen setzt, dass man dem Umgang zwischen Staaten im internationalen Recht auch wieder Grenzen setzt. Das heißt, dass man überhaupt diese Idee der Grenze wieder belebt. Genau, und dementsprechend möchte ich dann auch meinen Vortrag beenden und leite dann über zu einer Diskussion.